Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Noah ist das dritte Kind von Silke Schnee und hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Mit Noah ging eine Tür zu einer Welt auf, die die Journalistin nicht kannte. Noah ist mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Seitdem hat ein neues Kapitel in ihrem Leben angefangen, in dem Silke Schnee viel lernt und Großes schafft. Zum Beispiel hat sie innerhalb von 3 Jahren eine weiterführende inklusive Schule in Köln mitgegründet. In Deutschland eine Schule zu gründen, ist eine Riesenherausforderung, glauben Sie mir. Es zu schaffen, eine Riesenleistung. Heute ist das Grundgefühl von Silke Schnee, immer ein Glückskind gewesen zu sein, wieder da. Und Prinz Seltsam ist in die Welt gekommen. Wer Prinz Seltsam ist und warum er in eine Königsfamilie geboren worden ist. Dieses Geheimnis lüften wir jetzt in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Heike Schnee, dass Sie sich jetzt Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Silke Schnee. So weit sind wir gekommen. Allerdings stellt sich der Gast immer selber vor. Deswegen bitte, Alter?
47.
Beruf?
Journalistin.
Berufung?
Glücklich zu sein.
Spielt Religion eine Rolle?
Ja. Ich finde immer schwierig, wenn es eine Überschrift gibt.
Von meiner Mutter habe ich
Wärme.
Ohne meinen Vater?
Hätte ich keine Zielstrebigkeit.
Als Glückskind habe ich mich immer gefühlt, weil
ich das Gefühl hatte, die Welt steht mir offen und ich muss sie nur erobern.
Zum Studium wollte ich an einen Ort, an dem Wasser ist. Damit?
Ich keinen Horizont habe, auf den ich gucken muss. Oder Köln, eine Weite.
Köln ist es dann geworden? Wo ist die Weite?
Ja, das ist nicht weit weg von dem Ort, an dem ich geboren bin, nämlich Stolberg im Rheinland.
Da kommt auch Weit drin vor, aber ein anderes Weit.
Aber ja,
aber Köln, es gab Wasser. Immerhin, es gab Wasser.
Es gab Wasser und Köln ist eine großzügige, tolerante Stadt.
Ich wollte Fächer studieren, die in der Schule zu kurz gekommen waren, um
mehr zu lernen.
Mein erster Radiobeitrag ging über
Bungee Jumping und ich bin selbst gesprungen.
Wow. Ein Volontariat wollte ich machen, damit
ich in die Tiefe tauchen kann.
Mit einem Journalistenstipendium ausgestattet, wollte ich nach Lateinamerika, damit
ich noch mehr von der Welt sehe.
Ich war mir nicht sicher, ob ich eine Festanstellung beim WDR wollte, weil
das mich erstmal einschränkt.
Die große Freiheit, ne? Bei Frau TV habe ich gelernt,
dass Gleichberechtigung ein hohes Gut ist und leider noch nicht überall so, wie man es gerne haben möchte.
Als ich mit einer Schulterverletzung länger im Krankenhaus lag, habe ich gemerkt,
dass es Werte gibt, die mir viel wichtiger sind, als ich dachte.
Danach wollte ich noch ein drittes Kind, weil
Kinder glücklich machen.
Als der Verdacht aufkam, dass dieses dritte Kind das Down-Syndrom hat, bin ich
auf eine Achterbahn eingestiegen.
Weitergehende Untersuchungen haben wir abgelehnt, weil
es nichts geändert hätte.
Als Noah auf die Welt kam, musste ich
schlucken.
Für die Menschen um uns herum war Noah
erstmal ein Kind.
Noah ist
ein Sonnenschein.
Mit Noah ist eine ganz neue Tür, ein neues Kapitel in meinem Leben aufgegangen, weil
der Zugang zu einer Welt von Menschen mit Behinderung war mir irgendwie aus irgendwelchen Gründen verschlossen.
Prinz Seltsam musste ich in die Welt bringen, damit
ich noch mehr über das Leben lerne.
eine Schule wollte ich mitgründen, weil?
Ich es wichtig finde, dass man Strukturen schafft, in denen man lernen kann, wie man miteinander umgeht.
In Deutschland eine Schule zu gründen bedeutet?
Ach, viele Barrieren einzustürmen, einzurennen. Viel die, Kraft.
Die Schule sollte inklusiv sein, damit?
Alle Menschen die gleichen Ausgangsmöglichkeiten haben.
Inklusion in Deutschland wird es erst dann geben, wenn?
Wir alle unsere Haltung ändern.
Netzwerken, Menschen zusammenbringen, kann ich gut, weil?
Weil ich Lust habe, Menschen kennenzulernen und mich auf sie einlasse und es ganz schön finde, wenn viele Menschen gemeinsam was bewegen.
Hitlisten im Westen zu machen heißt?
Auch in Bereiche vorzudringen, von denen ich nicht gedacht habe, dass es die gibt, wie zum Beispiel wunderschöne Talsperren in Nordrhein-Westfalen.
Meine Lieblingshitliste unter den Hitlisten im Westen ist?
Meine Lieblingshitliste ist, glaube ich, auch wieder die mit Wasser. Die schönsten okay. Gewässer in Nordrhein-Westfalen.
Das Wichtigste, was ich meinen Kindern mitgeben will, ist?
Selbstwertgefühl und Selbstbestimmtheit.
Mit Noah war mein Gottvertrauen erst einmal erschüttert, weil?
Ich das nicht in der Hand hatte.
Heute ist mein Gottvertrauen
wieder da.
Viel Stoff für diese Sendung. Unser Gast heute in der Sendung Menschen im Domradio ist die WDR-Journalistin Silke Schnee. Hitlisten im Westen, das ist die Sendung, für die Sie heute arbeiten und das gerne. Ich glaube, das hat man schon bei den Talsperren und bei dem Wasser gemerkt. Aber aufmerksam geworden bin ich auf Sie über ein Bilderbuch. Das heißt Prinz Seltsam und genau der kommt in diesem Buch auf die Welt. Seine Königsfamilie hält ihn verzückt und versunken, so wie sich das gehört, wenn ein Baby auf die Welt kommt, in den Armen. Aber die größere Familie und auch der Hofstaat, die sehen gar nicht so verzückt und versunken aus. Die sehen eher nach oh, oh, oh und das Volk ist sehr verwundert aus. Prinz Seltsam, Silke Schnee, erzählt die Geschichte ihres dritten Kindes Noah. Und als er auf die Welt kam, waren auch nicht alle erfreut. Mit ihm fing eine neue Zeitrechnung an.
Ja, wobei ich erfreut auch, das finde ich ein schwieriges Wort. Ich glaube eher, dass es auch ganz viel Verunsicherung gab. Mhm. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es auch Freunden, Freundinnen schwerfällt, zu gratulieren, weil man nicht so richtig weiß, braucht die Mutter Trost, braucht die Beistand oder braucht die nur herzlichen Glückwunsch, das Kind ist da oder klingt das vielleicht merkwürdig, wenn man das wünscht.
Was haben Sie denn gebraucht? Noah ist ein Kind mit Down-Syndrom und Sie hatten den Verdacht, dass es so sein könnte, aber sie wussten es nicht. Was haben Sie denn gebraucht?
Was ich gebraucht habe, war eigentlich das, was auch wirklich meine beste Freundin geleistet hat, zu sagen, du, ihr habt die anderen beiden Kinder auch gut hingekriegt und wo ist das Problem? Der wird schon seinen Weg gehen. Mit euch an seiner Seite wird er das schaffen. Und das hat so eine Kraft vermittelt, dass ich gedacht habe, ja, ich kann das eigentlich tragen.
Das heißt, Sie haben eine Ermutigung gebraucht für sich selber, dass Sie diese Aufgabe bewältigen können.
Ja. Also ich glaube, es ist schon so, man bekommt eine Aufgabe mit einem Kind, das man so nicht erwartet hat und weiß aber auch gar nicht so richtig, wie groß die Aufgabe ist und was so auf einen zukommt. Man hat viele Bilder im Kopf, auch schlimme Bilder. Ne? Es hat ja auch eine Geschichte, gerade auch Down-Syndrom ist immer auch ein Symbol als Behinderung für alles Mögliche gewesen und das ist erstmal ein ganz schönes Paket, was damit in der Wiege liegt. Und ich wusste nicht, ob ich das so tragen kann oder wie ich das so tragen kann, ob unser ganzes Leben zu Ende ist, ob die anderen Kinder leiden. Also Zuspruch war was Gutes, was ich da gebraucht habe.
War es denn, also wenn ich jetzt so diese, ich habe dieses Bilderbuch aufgeschlagen und gucke da jetzt gerade rein, also es gibt eine ganze Seite, wo eben diese Königsfamilie sich verzückt über dieses Neugeborene beugt und sie lächeln, wenn ich das sage. Und dann gibt es die nächste Seite, wo eben dieser Hofstaat ist, wo sich zum Beispiel in der Mitte eine Frau abwendet, nicht auf das Kind guckt und die Hand vor den Mund schlägt und so. Weil wenn jetzt Menschen zuhören, die dann ihrerseits wieder nicht wissen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, was vielleicht können wir ein bisschen was dafür tun, dass es einfach leichter wird, dass man sich nicht abwenden muss und die Hand vor den Mund hält, weil ich glaube, so eine Reaktion ist nicht hilfreich, oder?
Nee, Also das finde ich, ich weiß, das sind so eigentlich personalisierte Ängste, weil ich finde, ich hatte auch große Angst davor, dass Menschen einfach komisch gucken oder weggucken oder mitleidig gucken. Das fand ich ganz schlimm. Also nach dem Motto, oh, die hat drei Kinder und eins auch noch mit einer Behinderung. Also ich finde, Mitleid ist so das Schlimmste überhaupt, weil ich leide überhaupt nicht und hatte aber Angst davor, dass mir das einfach so zugetragen wird und dann zu einem Teil von mir wird, und ich wollte das nicht. Und ich glaube, am besten ist immer wirklich ein offener Umgang. Das muss natürlich auch jeder für sich entscheiden, weil ich glaube, so wie man es in die Welt rausträgt, so kommt es auch zurück.
Aber dieses Kind sieht ja anders aus. Also ich meine, was heißt offener Umgang? Jeder, der Noah sieht, wird sehen, dieses Kind hat Down-Syndrom.
Ja, aber das finde ich nicht schlimm. Ich finde, viel schlimmer ist so dieses verschämte Gucken. Okay. Und eher, wenn ich gucke, wieder weggucken oder ein mitleidiges Gucken. Aber hingehen und sagen, hallo, und das ist ein ganz süßer. Ich denke dann auch immer, man kann auch hingehen und sagen, hallo, wie heißt du denn? Oder ne? Bevor man so gar nichts macht. Also natürlich soll man den angucken, aber ich finde, es wäre ganz schön, wenn er mit seiner... ja, mit seinem besonderen Aussehen genauso normal wahrgenommen wird wie die anderen. Das heißt nicht, ne, dass er genauso aussehen muss, aber ich finde, man kann einen ganz normalen Umgang pflegen.
Das ist das, warum ich auch gerade etwas länger bei diesem Begrüßen und auf die Welt kommen bleibe, weil damit entscheidet sich ja schon, wie das dann weitergeht. Wir werden gleich darüber reden, dass Sie sogar eine Schule mitgegründet haben, damit einfach alle gleich wahrgenommen werden, denn darum geht es ja, glaube ich, letztlich. Also mir ist es so gegangen, wir sind überschüttet worden mit Glückwünschen und ganz tollen Geschichten, als unser Sohn auf die Welt kam. Und als wir ein paar Jahre später ein Pflegekind aufgenommen haben, war das ganz anders. Also wir haben genauso Anzeigen verschickt und haben verschickt, wir sind jetzt zu viert. Und dann gab es erstens mal viel weniger Zuschriften. Und die es gab, die waren viel verhaltener. Es war nicht so diese große Mitfreude, dass da noch ein Baby auf die Welt kommt. Und mich hat das irritiert, muss ich wirklich sagen. Also ich habe dann auch darüber nachgedacht, wo ist denn jetzt der Unterschied? Ist es einfach, es lebt ein, so wie vorher ein Kind in unsere Familie gekommen ist, ist jetzt ein Kind in unsere Familie gekommen. Aber für die anderen war das anders. Also dieses Ankommen und Aufgenommen werden, haben sie auch so unterschiedlich erlebt.
Ja, das habe ich auch erlebt, wobei ich auch sagen muss, ich weiß auch selber nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn eine Freundin ein Kind mit einer schweren Behinderung oder bekommen hätte, was eben nicht im normalen Rahmen ist, weil es eben eine Situation ist, auf die man selten trifft. Und da muss ich die Leute schon in Schutz nehmen, dass wir alle an Noah wachsen mussten, alle zusammen.
Mhm. Und passiert das?
Ja. Also ich finde, das passiert sehr, und dass man merkt, das ist auch zum Beispiel der Grund dafür, warum ich glaube, dass so Schulen wichtig sind. Weil wenn man jeden Tag miteinander umgeht, wird es einfach normal. Da ist ehrlich gesagt der Alltag der beste Ratgeber überhaupt, weil der Noah ist einfach der Noah. Der wohnt in der Hausnummer 16 und ist der Noah. Und da fragt kein Mensch mehr nach.
Mit Noah war Ihr Grundgefühl, ein Glückskind zu sein, dem die Welt offen steht und dass die Welt nur erobern muss, erstmal erschüttert. Und warum Sie sich wie ein Glückskind gefühlt haben, das erzählen wir nach den Nachrichten. Im Domradio die Sendung Menschen, und unser Gast heute ist die Journalistin, die Fernsehjournalistin Silke Schnee, die groß geworden ist in Stolberg. Das ist eine kleine Stadt bei Aachen, und sich also ein Glückskind fühlt im Leben. War das als Kind auch schon das Gefühl, ich bin ein Glückskind?
Das Lustige ist, dass ich mich nicht so richtig gut erinnern kann, wie es mir als Kind ging, weil ich habe so irgendwie nur so, also es gibt ja immer Menschen, die erinnern sich dann wirklich an ganz früh kindliche Ereignisse, und bei mir ist das so, dass ich die ersten 10 Jahre meines Lebens das Gefühl hatte, das ist total nett auf der Welt zu sein, aber ich kann mich an nichts Spezielles erinnern.
Aber das, an das Gefühl, das, ja, die Emotionen erinnern
genau.
Sie.
Oh. Das war so ein Grundgefühl. Ja. Ne? Und irgendwie hat mir mein Psychologe gesagt, liegt das daran, dass es eigentlich nichts Entscheidendes gab, was einen ganz negativ aufgefallen ist. Und so würde ich mein Leben beschreiben. Das war einfach gut so, wie es war. Und
wenn Sie heute drauf gucken, was war denn gut für Kinder, dass sie sich so wohlgefühlt haben?
Also wir wohnten in einem noch in einem kleineren Stadtteil. Also Stolberg war die Stadt und Stolberg-Donnerberg, oder ist die Stadt, Stolberg-Donnerberg war der Stadtteil und Donnerberg, das war ganz oben. Und da war ganz viel Wiese und Land drumrum, und wir hatten immer wie in Bullerbü kleine Kindergangs und haben uns was ausgedacht. Also ich habe so ganz lange Sommer in Erinnerung eigentlich so ein ganz schönes, ruhiges Leben wie ein langer, ruhiger Fluss.
Okay. Gab es da Wasser?
Ja, aber eigentlich auch kein großes Wasser. Also wenn, dann so kleine Badeseen oder...
Wo kam denn diese Sehnsucht nach Horizont und Weite und Wasser her?
Ich glaube, das liegt schon daran, dass auch im Gymnasium später sich das so ein bisschen getrennt hat zwischen denen, die gerne da bleiben wollten in der Nähe ihrer Eltern und ein Reihenhaus bauen und da auch studieren oder eine Banklehre machen, und denen, die gesagt haben, nee, also bevor man nach der Schule jetzt in das wirkliche Leben einsteigt, muss man was erleben. Und das war so diese Sehnsucht, ich muss noch irgendwo hinfahren oder irgendwo weiter fließen oder irgendwas machen. Und ich fand romantische Sommerabende am Fluss, finde ich jetzt erstmal schön.
Also es ging um die Romantik, weil das habe ich wirklich echt noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, also mir war das eigentlich egal, wo ich studiere, Hauptsache es gibt Wasser, deswegen gab es Hamburg und Berlin und Köln, und dann ist es Köln geworden.
Ja, oder Barcelona, also wenn man jetzt ins Ausland gegangen wäre, aber ich finde, Städte, die am Wasser liegen, haben auch immer einen besonderen Flair. Die sind immer, finde ich, sehr weltoffen, die haben keine Grenze, die sind so, steig ins Boot, dann bist du in der nächsten Stadt, im nächsten Land, auf dem nächsten Kontinent.
Ja, deswegen sind sie auch die Hauptstädte geworden, haben ja fast alle, Paris, Rom, London, also wenn man die großen Städte anguckt, haben die ja alle Wasser.
Ja, es sind schon Weltstädte, ne, und ich glaube, das war so das ist die Verknüpfung, ne? Einfach zu sagen, oder auch Hamburg hat einfach den Blick zum Meer, und das Meer mit großen Schiffen ist einfach offen für den nächsten Kontinent. Und mir ging es, glaube ich, eher darum, keine Perspektive zu haben, die begrenzt ist, nach dem Motto, ich mache eine Banklehre, da gehe ich morgens rein, komme abends raus und baue mir mein Reihenhaus. Das war mir viel zu eng, weil es ist halt auch eine Kleinstadt.
Und wie war es dann, in der Metropole Köln zu sein?
Ich finde ja, Köln ist eine sehr offene Stadt. Ich finde, man kommt sehr schnell an und rein und wird mitgezogen. Alleine, wenn man einmal Karneval feiert, hat man ja schon 150 Freunde.
Und alles keine Facebook-Freunde.
Genau. Echte Freunde im Bärenkostüm, da weiß man auch nicht, wie die Aschermittwoch aussehen. Aber im Grunde genommen kommt man wirklich, man hat ja auch eine Struktur, einen Bezug. Man geht in sein Studium, und wie gesagt, ich bin auch jemand, der relativ schnell Kontakte knüpften über Sport, über Studium, über Arbeitskreise, und da war es überhaupt kein Problem anzukommen. Ich fand es ein bisschen schwierig, allein zu leben, weil ich bin schon jemand, glaube ich, der ganz viele Menschen um sich rum braucht, und meine Schwester war immer schon da, als ich auf die Welt kam, die ist einfach 2 Jahre älter oder anderthalb, da ergibt sich das so, dass immer jemand schon da ist, und ich fand es ganz blöd, als sie ausgezogen ist und ich alleine war, die studierte übrigens auch in Köln, da bin ich dann schnell hinterhergezogen und habe auch mit ihr hier in der WG gewohnt.
Und dann war sie wieder da. So ungewöhnlich wie das Kriterium für den Studienort, finde ich das Kriterium für die Studienfächer.
Ja.
Weil sie haben sich gesagt, auch in der Schule ist Politik und Geschichte und so ein bisschen zu kurz gekommen, dann mache ich doch mal das. Habe ich auch noch nie gehört.
Nee, war auch ehrlich gesagt im Nachhinein ein Fehler, weil ich ja auch noch Spanisch hatte und gemerkt habe, ich sitze da an der Uni eigentlich nur mit Muttersprachlern oder zumindest Menschen, die das schon mal in der Schule gehabt haben, und ich konnte gar nichts außer Buenos Dias und Hasta la Vista aus irgendwelchen Kinofilmen, und das war sehr mühsam, und ich konnte immer diesen Spruch, lustig ist das Studentenleben, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich musste 27 Scheine im Grundstudium machen, aber dann bin ich auch so jemand, da hatte ich das mal angefangen, dann wollte ich es auch nicht aufgeben. Also das ist, finde ich, auch sehr typisch. Ich hatte gerade ein Semester, eigentlich hätte man sagen müssen, was machst du da? Mhm. Aber dann habe ich gedacht, nee, guck mal, ein Semester ist besser als gar nichts. Und sonst musst du ja wieder von vorne anfangen. Und dann habe ich mich da wirklich durchgekämpft. Und dann hat das auch beim Kämpfen angefangen, Spaß zu machen. Und war dadurch natürlich auch wieder viel im Ausland, weil ich eben Spanisch
das
und Geschichte,
man dann ja richtig lernen,
genau,
ne?
Pur erleben wollte.
Und dann gab es dann auch Städte mit Wasser, wo man Spanisch sprechen lernen konnte.
Oder Inseln wie Mallorca.
Ja, oh. Aus diesen Fächern ist der Journalismus geworden. Und wie das kam, erzählen wir gleich. Im Domradio, in der Sendung Menschen, ist heute ein Glückskind zu Gast. Das heißt Silke Schnee, und sie ist Fernsehjournalistin. Und sie hat eben, haben sie erzählt, dass es ja einfach eine schöne Kindheit war, und es gab eine Schwester, die immer da war, und es gab Pläne, die Welt zu erobern. Und irgendwie ging das ja so weiter mit dem Glück. Denn nicht jeder, der im Studium sagt, ach, Journalismus wäre irgendwie cool, landet dann irgendwie bei WDR 1 oder später 1 Live und macht ein Volontariat beim WDR und kommt einfach so in dieser Welt, fällt da auf ganz solide Füße, mit denen man ganz gut leben kann. Wie ging das denn? War es einfach dieses Glückskind, was so einen inneren Kompass hatte?
Ich glaube, dass ganz viel, also das hört sich ja jetzt so an, als wenn mir das so zugefallen wäre. Ich glaube aber auch, dass das ganz viel mit mir selber zu tun hat, weil ich finde, wenn man Netze auswirft und wenn man große Netze auswirft und wenn man so eine Bestimmung in seinem Leben sieht oder eine Leidenschaft, dann kommt auch ganz viel wieder zurück. Ne, das bedeutet zwar nicht immer, dass man genau den Weg einschlägt, den man einschlagen will. Ich bin aber fest der Überzeugung, wenn ich es nicht so gemacht hätte, hätte ich es auf einem anderen Weg gemacht. Ich glaube, es ist immer so, wenn man irgendwas wirklich will, dann findet das auch irgendwo sein, wie Wasser, findet das auch irgendwo seine Lücke und seinen Weg.
Und was war denn das Movens? Also was hat sie denn bewegt, das zu tun? War das dieses, ich will die Welt kennenlernen? Also in dieser Rolle kann ich das?
Also ich finde, Journalismus ist einfach ganz toll, weil man wird für was bezahlt, wo man ganz viel lernt und zwar jeden Tag. Man hat ganz viel mit Menschen zu tun, das kam mir auch sehr entgegen und es ist jedes Mal was Neues und es gibt die Form Radio, es gibt die Form Fernsehen, man kann schreiben, also das ist so reich, das ist so ein Füllkorb und ich finde, da war ich gut aufgehoben.
Sie haben viel gereist im Studium und nach dem Studium. Sie hatten Sehnsuchtsorte. Einer war Lateinamerika, da war es praktisch, dass sie das mit dem Spanisch durchgezogen haben. Und ein Stipendium hat sie da auch hingebracht.
Genau, ich habe ein Heinz-Kühn-Stipendium bekommen und hatte mir als Aufgabe gesetzt, weil man braucht immer ein Thema, an dem man arbeitet, die Jugendkultur nach der Diktatur. Und das war auch so breit, dass ich eben einfach gucken konnte, was tut sich da, wie gehen Jugendliche damit um, dass sie so lange unter der Diktatur gelitten haben. Und das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit, einfach zu gucken, was da so explodiert an Ideen, an Gedanken, an Kinofilm, Musik, Konzerte. Es war einfach sehr lebendig.
Und dieses Lebendige hat sich wie geäußert? Also was ist das, was Sie dann da entdeckt haben nach der Diktatur?
Dass ich finde, dass viele Menschen viel erreichen können, wenn sie sich zusammentun.
Wie ging das denn? Also was haben die erreicht, indem sie sich zusammengetan haben?
Sie haben zum Beispiel sich in Filmprojekten damit auseinandergesetzt, wie es ihnen ging in dieser langen Zeit der Diktatur. Also wie sie unterdrückt gelebt haben, wie sie durchsucht worden sind bei Konzerten, wie bestimmte Ansammlungen verboten worden sind. Und das war ihre Form der künstlerischen Auseinandersetzung damit. Und da sind aber dann auch ganz viele Leute reingegangen und haben sich das angeguckt. Also die haben einfach eine Diskussion auch angestoßen mit dem, was sie tun. Und auch wenn nur 10 Leute diesen kleinen Film gemacht haben, dann haben es aber doch Hunderte geguckt und ich habe gedacht, boah, so eine Bewegung ist irgendwie wirklich, kann echt viel bewirken, kann viel an Diskussionen bewirken.
Als Sie zurückgekommen sind, war das dann das Leben hier anders für Sie? Also haben Sie es anders angeguckt?
Ja, schwierig fand ich eigentlich, dass man ankommt und das mit niemandem teilen kann. Mhm. Weil wenn man alleine unterwegs ist, das lässt sich einfach nicht erzählen. Und eigentlich wollte auch meine Dia-Show keiner mehr sehen. Nach der dritten Veranstaltung mit 400 Dias, wo alle sagen, oh ja, so. Und noch ein Berg und noch, ne, und so. Und das finde ich schon, man nimmt das so für sich mit, aber es ist ein bisschen eingekapselt. Man kann es einfach nicht teilen. Man kann sagen, ich fahre da irgendwann mit meinem Liebsten oder mit lieben Menschen nochmal hin, aber dieses alleine hat eine ganz bestimmte, ja, ist so ein ganz bestimmtes Gefühl, was man da mitnimmt, ne? Dass man doch mit dem Erlebten, ja, alleine ist.
Das ging dann auch noch eine Weile so weiter. Sie haben einen Mann geheiratet, Sie haben 2 Jungs mit ihm zusammenbekommen. Sie hatten eine Arbeit, die Ihnen A, Spaß gemacht hat und die B, familienkompatibel war. Das sind ziemlich viele Sachen, die dazu beitragen, dass es einem gut geht und dass Sie sich weiter wie ein Glückskind gefühlt haben. Und dieses Glückskind hat in der Familie Sonnenschein gewohnt, so haben Sie das genannt. Ich habe schon gesagt, Sie haben 2 Bilderbücher gemacht. Das erste heißt Die Geschichte von Prinz Seltsam und das ist im Neufeld Verlag erschienen und das erzählt diese Geschichte, als sie noch ein drittes Kind haben wollten. Wir haben im Fragebogen schon von berichtet, sie waren mal lange krank und haben da im Krankenhaus gedacht, was ist es eigentlich wirklich? Es waren nicht die Filme, die ihnen in Erinnerung waren, sondern es waren die Kinder. In dem Bilderbuch schreiben sie, dass der König in der Familie nicht wirklich begeistert war, aber dann doch. Also sie mussten den ein bisschen zum dritten Kind überreden.
Ich glaube, mein Mann und ich, wir sind sehr gegensätzlich und trotzdem verbindet uns sehr viel. Aber eins, was gegensätzlich ist, ist, dass ich, glaube ich, immer sehe, ja, das können wir gut schaffen. Und er mal eher der ist, der ein bisschen zögert und sagt, gut, aber es ist wieder Arbeit und wir müssen wieder wickeln und so weiter.
Genau, im Bilderbuch sind dann viele Fensterscheiben kaputt.
Genau, und wir müssen wieder reparieren. Wir fangen wieder ganz von vorne an und ne, wir sind so weit. Das war übrigens auch die Meinung von ganz vielen Menschen um uns rum. Ja, aber ihr habt doch zwei gesunde Kinder und euch geht's doch super und jetzt kannst du wieder mehr arbeiten. Und ne, wir waren ja eigentlich auf dem Weg, dass es noch ein Stückchen besser wird. Und ne, und trotzdem hatte ich das Gefühl, es fehlt noch einer an unserem Tisch.
Hat er denn wirklich eingewilligt? Das ist ja wichtig für das, was später kommt. Oder war das mehr so, dass sie das, manchmal ist es auch so, dass einfach die Mütter das dritte Kind wollen und die Väter letztlich das zwar mittragen, aber reserviert mittragen.
Ja, aber es war schon so, dass wir dann irgendwann gesagt haben, komm, um diese Diskussion jetzt abzuschließen, weil wir kommen da zu keinem Ergebnis, überlassen wir es einfach dem Schicksal. Wir gucken einfach, was in einem halben Jahr passiert und wenn nicht, ist das Thema auch abgeschlossen und wir lassen es. Ne? Und das ist mit 40 auch nicht mehr so leicht, schwanger zu werden. Ich habe gedacht, okay, wir gucken halt, was passiert und ich war aber irgendwie direkt schwanger vom Angucken. Musste sein.
Das Leben hat dann die Regie übernommen und das Leben ist dann ganz anders geworden. Dieses ganz andere erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher hören wir zur vollen Stunde einen Text, den Sie uns mitgebracht haben.
Das Leben wäre vielleicht einfacher, wenn ich dich nicht getroffen hätte. Es wäre nur nicht mein Leben.
Ein Text von Erich Fried. Willkommen zur zweiten Stunde. Am Mikrofon ist Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Silke Schnee. Silke Schnee, ich bitte den Gast immer, ein Wort, ein eigenes Wort mitzubringen. Und Sie haben ein Bilderbuch mitgebracht, Ihr eigenes auch, aber aus dem ist es gar nicht, sondern das ist jetzt aus Planet Willi. Und da haben Sie uns den Spruch von Erich Fried mitgebracht. Das Leben wäre vielleicht einfacher, wenn ich dich nicht getroffen hätte, aber es wäre nicht mein Leben. Dieses Du in diesem Text, ist das Noah?
Ja, das Noah.
Also Noah ist das Kind, ihr drittes Kind mit Down-Syndrom und wenn man das jetzt dann so liest, dann wäre ihr Leben einfacher, wenn sie Noah nicht getroffen hätten. Würden Sie das nach 5 Jahren immer noch sagen?
Ja, ich glaube schon, weil es einfach so ist, wenn jemand eben dieses Paket, von dem ich in der ersten Stunde auch sprach, mit auf die Welt bringt, ein Paket, was man nicht kennt. Ich kannte keinen Menschen mit Behinderung, ich kenne auch eigentlich kein Kind mit Down-Syndrom, jetzt kenne ich ganz viele, dann ist es schon so, dass es man nicht sagen kann, das ist einfach, sondern man muss dieses Paket aufschnüren, man muss reingucken, man muss gucken, wie man damit umgeht. Man hat jemanden in den Weg gelegt bekommen, den man aufheben und ein Stück auch tragen muss. Man ist ganz verunsichert, weil man eben die Situation auch gar nicht kennt. Wie viel Therapie ist gut? Wo soll er hingehen? Was ist für das Kind gut? Das war nicht instinktiv so. Also das heißt, es war schon ein bisschen schwerer als bei den anderen, wo ich dachte, das läuft schon von alleine. War es da so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin gefordert. Ich bin gefordert, genau für dieses Kind genau den richtigen Weg zu finden. Und das ist schon schwieriger als mit einem vermeintlich normalen Kind.
Aber Erich Fried lässt es aufhören mit, aber es wäre nicht mein Leben. Ohne Noah wäre es nicht ihr Leben.
Genau so. Also das ist ein gewünschtes, gewolltes Kind. Und ich glaube, vom Ende betrachtet sehen Dinge ja immer anders aus. Und ich glaube, heute, das kann ich heute schon sagen, dass das ein ganz wertvolles Geschenk ist, ne, dass der da ist und dass der mir ganz viel neue Impulse und Menschen und Begegnungen gebracht hat, die ich nicht gehabt hätte sonst. Und außerdem wäre es auch nicht mein Leben. Ich glaube, irgendwie ist es so, wie es ist. Ich habe da ein Stück weit auch abgegeben. Ich kann in meinem Leben nicht alles bestimmen. Und es ist, wie es ist.
Sagt Erich Fried auch. Im Domradio in der Sendung Menschen ist heute die Journalistin Silke Schnee zu Gast, die erfahren mit Kindern war, als sie das dritte Mal schwanger war. Das war Routine. Sie wussten, wann man, warum zum Arzt geht und wann ein Mutterpass kommt und all das, was Erstgebärende ja noch so ganz aufregend finden, wenn es alles zum ersten Mal passiert. Alles war Routine bis zu einem großen Ultraschall. Das heißt dann zuerst auch noch. Aber dann sind sie nach Hause gegangen und es war Karneval und dann kam ein Anruf.
Genau, ich hatte eigentlich, im Nachhinein denkt man auch, warum hat man es überhaupt gemacht, aber es ist wie immer, eigentlich denkt man, alles wird gut und da ruft einer an und sagt, wunderbar, der Test ist in Ordnung, aber der Bluttest war ein bisschen auffällig, der Ultraschall nicht, also da sah man nichts, aber das Blutbild war so, dass man einen erhöhten Wert hatte und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eine Trisomie 21 hat, erhöht war und mir geraten wurde, eine Fruchtwasseruntersuchung zu machen. Und es war Altweiberfastnacht passenderweise und wir hatten Zeit bis Aschermittwoch darüber nachzudenken und dann direkt die Fruchtwasseruntersuchung zu machen, weil der Arzt eben meinte, dann sind sie ist, auch los, also die Angst los. Mhm. Und wir saßen da über Karneval und haben gedacht, ja, aber es ändert ja letztendlich nichts. Also es ändert ja überhaupt nichts an unserem Schicksal, weil entweder hat das Kind jetzt ein Down-Syndrom oder ich müsste es abtreiben, aber dann muss ich damit leben, dass ich ein Kind abgetrieben habe, was ich gesehen habe, was gesund war. Das Herzchen hat gepumpert und das Däumchen war im Mund und es schwamm lustig im Bauch rum und sah zufrieden aus und ich hätte es sehr schwierig gefunden, dahin zu gehen und zu sagen, dieses Kind möchte ich nicht haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, nichts zu machen. Aber damit war natürlich die Büchse der Pandora geöffnet und auch die Achterbahnfahrt gefühlsmäßig, weil ich bis zum Schluss nicht wusste, ob er ein Down-Syndrom hat oder nicht.
Wie haben denn die Ärzte reagiert? Haben die dann insistiert oder haben sie gesagt, das ist ihre Entscheidung? Also haben die das mitgetragen?
Also ich habe mich da ehrlich gesagt von Meinung auch nicht mehr beeinflussen lassen und ich habe sie mir auch nicht angehört. Mhm. Also die Frauenärztin, die ich hatte, die hat das insofern gesagt, das ist ihre Entscheidung und hat das insofern mitgetragen, aber ich war auch nicht mehr so wahnsinnig oft dann beim Frauenarzt und Professor, der den großen Ultraschall gemacht hat, den habe ich einfach nicht mehr zurückgerufen. Okay. Und bin einfach nicht mehr hingegangen. Von daher, ich glaube, auch in dem Moment wollte ich gar keine Meinung hören. Das mussten wir mit uns ausmachen. Und in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen war, war sie dann gefallen.
Und die Achterbahn war dann was?
Die war gefühlsmäßig so, dass ich eigentlich immer dachte, ach du, mein Kind, uns geht's aber gut miteinander, weil ich hatte eine wunderbare Schwangerschaft, das war eigentlich die schönste von allen dreien, weil ich das Gefühl hatte, der versteckt sich und will überhaupt nicht auffallen, dass ich ja nicht auf die Idee komme, dass er vielleicht mir zur Last fallen könnte. Es war wirklich so ein bisschen dieses Gefühl, ich hatte ja einfach eine ganz tolle Schwangerschaft und sehr unauffällig, ich kann es nur so sagen. Und das waren dann immer schöne Momente, wo ich dachte, ach, egal wie, ne, das schaffe ich schon. Also mir geht's doch gut und uns geht's gut und das kriegen wir schon hin. Ne? Das war so dieses, ja, los, ne, egal wie und ach, da wird schon nichts sein. Und dann gab es natürlich auch Tage, wo ich gedacht habe, was ist denn, oh, war ja, wenn und nachher muss er noch auf die Intensivstation oder es gab auch viele Zweifel und Gedanken und dunkle Nächte. Das war halt die Achterbahnfahrt.
Hatten Sie das beide? Der Vater, hatte der das auch, diese Achterbahnfahrt? Saßen Sie zusammen in so einem Wagen?
Eigentlich nicht, weil mein Mann ist ja ganz merkwürdig. Er braucht lange, um sich zu entscheiden, aber wenn es dann so ist, ist der so ein Dampfer. Ich glaube, der war dann einmal da auf den, also das war so, wir haben gemeinsam entschieden, dass wir das auf jeden Fall kriegen. Das war ganz klar, da war auch überhaupt kein Zweifel. Und er ist aber mit einem Vater aufgewachsen, der nur einen Arm hatte, als Kind in Mähdrescher gekommen ist. Oh. Also für ihn war diese behinderte Welt auch überhaupt nicht unbekannt. Und das hat ihn nicht geängstigt. Also ich glaube, er hatte weniger diese Achterbahnfahrt als ich.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Sie es dann bei der Geburt erfahren haben und dann schon im Fragebogen haben Sie gesagt, da musste ich schlucken. Und es gab dann eben dieses, ja, einerseits hatten Sie in der Schwangerschaft auch das Gefühl, ich schaffe das, aber dann brauchten Sie bei der Geburt auch die Ermutigung, dass Sie es wirklich schaffen. Und bei Ihrem Mann, wie war das, als das Kind dann auf die Welt kam?
Also da ist ja auch ein Fels in der Brandung. Es war so wie bei den anderen Kindern. Der hat dann auch gesagt, ja, aber komm, das kriegen wir schon hin. Und wann kann ich wieder arbeiten gehen? Also irgendwie sehr, sehr normal.
Okay.
Ja, aber auch schön, wohltuend normal. Also das war ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, für ihn, jetzt haben wir es entschieden, ne? Du wolltest ja noch eins, jetzt ist es da und jetzt ist auch gut. Also jetzt müssen wir es auch nicht immer wieder diskutieren, ne? Was wäre wenn gewesen? Und da ist er dann viel realistischer, glaube ich, als ich, die sich viel mehr Gedanken und Sorgen gemacht hat. Wie wird das jetzt und wie ist das für die anderen und so weiter?
Wie war es mit den Jungs?
Die haben ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht verstanden, was ein Down-Syndrom ist. Mhm. Wir sind da am Anfang sehr offen auch mit umgegangen. Wir haben immer gesagt, der ist ein bisschen langsamer, der wird ein bisschen später sprechen. Dann hat der Jona gesagt, spricht der Chinesisch, weil der so aussieht. Also es war eher auch so, dass die, glaube ich, die Dimension dessen gar nicht abschätzen konnten. Das war ihr kleiner Bruder, ne, und den fanden die total süß und damit hat es sich. Und dann war die Sache auch erledigt.
Über das Leben mit Noah sprechen wir gleich, als er dann auf die Welt gekommen war. Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Silke Schnee, die auch Bilderbuchautorin ist. Und zwar, davon haben wir schon erzählt, von Prinz Seltsam. Es gibt die Geschichte von Prinz Seltsam, das ist das erste. Und das zweite ist ganz neu, das heißt Prinz Seltsam und die Schulpiraten. Und auf diesen beiden Büchern guckt ein Prinz mit großen, schräg stehenden Augen in die Welt und Sie haben ja schon gesagt, das ist einfach ihr Leben, das ist auch mit Herzblut geschrieben, das musste irgendwie sein, dass sie das geschrieben haben. Und das ist das, was sie mit Noah und mit der Welt erleben. Und das sind ja Märchenbücher, da geht es gut zu. Aber so war das ja nicht nur, ne? Gab es besonders blöde Erfahrungen, die sie mit Noah in der Welt gemacht haben?
Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, die meisten Erfahrungen mache ich so mit mir selbst, seit er auf der Welt ist. Weil ich immer so an meine Grenzen stoße, mich zu fragen. Also ich fühlte mich plötzlich mit der Frage konfrontiert, muss das wirklich sein? Habe ich das Schicksal rausgefordert, indem ich noch ein drittes Kind wollte? Also einfach so Fragestellungen, die man vorher einfach so nicht hatte. Und die einen so zurückführen auf seine eigene Denkweise. Ich finde, dass ich wirklich auch viel widerspiegel. Ich habe irgendwann mal gemerkt, je normaler ich mit Noah umgehe, so normaler wird er auch in der Welt angenommen. Es ist wirklich so. Also ich glaube, wenn man selber sehr unsicher ist mit dem, was man tut oder wie man ist oder was man macht, dann strahlt das auch so aus und man wird auch merkwürdig angeschaut. Aber es gab immer Situationen, die auch ein bisschen verletzend sind, wenn man eben, wovon ich eben sprach, mitleidigen Blick zugeworfen bekommt, dann denke ich immer, das steht dir überhaupt nicht zu, mich so anzugucken.
Was ist denn normaler geworden? Also Sie haben gerade gesagt, je normaler ich damit umgegangen bin, desto normaler ist er angeguckt worden. Aber was konnten Sie denn ändern in Richtung Normalität?
Ganz viel. Also ich finde, erstens kann man sich darum bemühen, dass das Kind ganz normal mit anderen Kindern aufwächst. Ist ja auch so eine Frage, ob man als Mutter, wie sehr man klammert, wie sehr man jemanden schützt davor, in dieser unserer Welt auch Fuß zu fassen. Und da musste ich schon auch aufpassen. Ich hatte vorher kein behindertes Kind, einfach zu gucken, wie sehr muss ich den schützen in seiner Behinderung. Ne? Das fängt damit an, darf er auf eine ganz hohe Rutsche klettern, wenn er will, oder ist er gar nicht in der Lage abzuschätzen, ob er an der rechten oder linken Seite runterknallt. Aber auch das gehört ja zu seinem Erfahrungsschatz, den er sich erwirbt in dieser Welt. Und da so die Balance zu finden, wo begleite ich dich, wo sind so deine Eckpfeiler auf deinem Weg, das finde ich war eher eine Erfahrung, die ich machen musste, als die Erfahrung, die mir andere Menschen so mitgegeben haben.
Prinz Seltsam ist in ihrem Herz geboren. Das musste sein, dass sie das geschrieben haben. Warum musste das sein? Was ist denn da passiert? Dass Noah schon auf der Welt war und Prinz Seltsam auf die Welt noch kommen musste?
Weil ich einfach das Gefühl hatte, nach einem Jahr, ich hatte diese Worte, also zuerst habe ich gedacht, schreibe ich über meine Erfahrung, über diesen Moment der Geburt auch, wo man denkt, die Welt bleibt stehen, ne, und hält den Atem an, weil ich wirklich dachte, jetzt kommt diese Entscheidung, habe ich ein behindertes Kind oder nicht? Und dieser kurze Moment bedeutete einfach, jetzt fällt die Entscheidung, lebe ich weiter wie bisher oder beginne ich ein neues Leben, in Anführungsstrichen, unter einer neuen Überschrift, nämlich Mutter von drei Kindern, davon eins behindert. Und das ist eine andere Tür, durch die man geht. Da war so die Entscheidung links oder rechts. Weiter Familie Sonnenschein oder, ich sage heute mal Familie Sonnenschein mit dem gewissen Extra, aber es war einfach eine andere Tür. Und dieser Moment der Entscheidung, der hat bei mir ausgelöst, dass ich da irgendwann mal drüber schreiben muss, in irgendeiner Form, weil der so existenziell war. Und nun ist es ein Kinderbuch geworden. Es hätte auch irgendwie ein Erfahrungsbericht werden können oder ein anderes Buch, aber es hatte irgendwie seinen Weg in meinem Herzen so. Also diese Geschichte stand irgendwann fest, da konnte ich gar nichts gegen machen. Also irgendwie war das genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Sie haben die aufgeschrieben, genauso wie Sie sich vorgestellt haben. Und heute gibt es ja Prinz Seltsam und Sie machen damit auch Lesungen und sagen, die Kinder finden das alle ganz toll. Für die ist das ein Märchen und am Ende kommt der Star, den gibt es nämlich wirklich.
Ja, also das Schönste ist immer, wenn ich lese, dass das eben so 1:1 ist und man direkt eine Rückmeldung kriegt und erstmal den Kindern, glaube ich, gar nicht klar ist, dass es eine Geschichte ist um jemanden, der eine Behinderung hat. Also für die ist es einfach eine schöne Geschichte. Die sagen auch immer, oh toll, da kommt irgendwie ein Ritter drin vor und ne, mhm. Es ist erstmal einfach nur ein Kinderbuch und die Botschaft ist, glaube ich, und das war mir auch ganz wichtig, eher versteckt oder irgendwo zwischen den Zeilen, die ist nicht ganz offensichtlich und steht da 1:1 drüber, seid nett zu unseren behinderten Kindern, sondern es ist einfach so, wir sind miteinander und jeder hat was Gutes in diesem Leben, was er beisteuern kann. Das ist die Botschaft. Jeder hat neben Defiziten, die auch alle haben, mit Sicherheit auch Besonderheiten, die uns allen gut tun und schön wäre doch, dass wir die wahrnehmen, dass wir die Augen aufmachen, dass wir gucken. Das sagt eigentlich diese Geschichte. Das war mir einfach wichtig, wie wir gucken auf bestimmte Dinge, auf Menschen, welche Haltung wir haben. Und die Kinder dann 1:1 erleben, dass die sagen, oh, das ist ja nicht nur ein Märchen, euch gibt's ja wirklich als Familie und wir sind uns auch alle ein bisschen ähnlich. Wir sind zwar König und Königin und drei Prinzen, aber man erkennt unsere Gesichtszüge in diesem Bilderbuch. Und dann sind sie immer ganz fasziniert und sagen, das ist aber toll, dass ihr auch in diesem Leben seid. Und das freut mich sehr.
Das sind noch kleine Kinder, das ist ja auch ein Bilderbuch und kein Grundschulkinderbuch. Und in dieser Kindergartenwelt ist meine Erfahrung, geht das auch noch, dass sie zusammen sind, zusammen spielen. Und diese Tür, von der Sie gesprochen haben, die fängt da an, glaube ich, wo es um Leistung geht, wo es ums Aussortieren geht, also bei uns, wo es um Schule geht. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, kein Zufall, dass Sie noch ein zweites Buch schreiben mussten. Das heißt die Geschichte von Prinz Seltsam und die Schulpiraten.
Mhm. Genau, das zweite Buch ist eigentlich entstanden, weil das erste so auf so einen fruchtbaren Boden fiel und so positiv aufgenommen worden ist und mir Kinder auch gesagt haben, schreib doch mal was mit Piraten. Mhm. Und ich gedacht habe, oh weia, jetzt habe ich eine Auftragsproduktion. Das finde ich schon viel schwieriger. Und mir war aber wichtig, dass das was mit unserem Leben zu tun hat. Ich kann nicht über uns schreiben, auch wenn wir da Märchen vorkommen. Und es ist aber weit weg von unserem Alltag. Und Noah ist jetzt 5 und mich hat das Thema Schule schon sehr früh beschäftigt, weil Kindergarten, es gibt immer mehr integrative Kindergärten, wo er eine Chance hat, normal im normalen Leben aufzuwachsen. Aber es ist immer noch schwierig bei Schulen. Es ist vielleicht noch ein bisschen einfacher in der Grundschule, aber auch vor 5 Jahren war das auch noch nicht so leicht. Das kommt jetzt langsam. Und deswegen war es mir ein Anliegen, das zu verarbeiten und meine Sorgen und Gedanken und auch meine Einstellung dazu. Und das eben mit Piraten. Und deswegen sind es Schulpiraten geworden.
Die Piraten gab es nicht im wirklichen Leben, aber die Schule, die sie finden musste, die gab es, die gibt es. Das heißt, jetzt gibt es sie, weil sie sie mitgegründet haben vor 3 Jahren. Und über die wirkliche Schule, nicht über das Schulpiraten-Schulschiff, sprechen wir nach den Nachrichten. Im Domradio. Die Sendung Menschen, heute mit der Fernsehjournalistin Silke Schnee. Und wir sind angelangt an einem Punkt in ihrem Leben, das wir ja heute zusammen erzählen. Da haben sie gemerkt, oh, mein drittes Kind Noah kann zwar ganz wunderbar in dieser Welt, in dieser Kinderwelt sein, aber wehe, es kommt in die Schule, es könnte nicht mal in die Grundschule gehen, in die seine Brüder gehen. Und da haben sie gesagt, das will ich nicht, dass das so bleibt. Und heute gibt es deswegen auch, wegen Ihnen, die offene Schule Köln. Was ist das?
Richtig. Die offene Schule Köln haben wir gegründet, weil wir festgestellt haben, ich sage bewusst wir, weil wir das gründet natürlich nicht nur auf meinen Schultern, sondern auf den Schultern vieler Eltern, Pädagogen und Menschen, die Lust hatten, eine Schule zu gründen, aus diversen Interessen. Das ist eine inklusive Gesamtschule, also die alle Abschlüsse ermöglicht und sich inklusiv nennt, weil sie alle Kinder willkommen heißt, erstmal unabhängig von ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ob mit oder ohne Handicap. Also einfach niemanden grundsätzlich ausschließt.
Wie haben Sie die denn gefunden? Also Sie haben für sich gemerkt, wenn Noah in die Schule kommt, dann wird es schwierig und ich möchte eigentlich, dass der genau wie seine Brüder hier im Viertel in die Schule gehen kann. Wie haben Sie denn die anderen Menschen gefunden, die auch eine Schule gründen wollten?
Also ich glaube, wenn, das meinte ich ja eben auch schon mit dem, wenn man seine Netze auswirft, dann fischt man auch einfach viel, wenn das Netz groß ist. Ich glaube, wenn man den Wunsch hat, etwas zu tun, findet man auch immer Mitstreiter. Das findet sich von alleine. Also da war es so, dass ich irgendwo von so einer Idee gelesen hatte, dass sich ein kleiner Elternkreis gegründet hat und ich ganz interessiert eben diese eine Zeile in der Zeitung gelesen habe für ein Informationsgespräch. Mhm. Und ich dachte auch, das könnte doch was sein. Ich wäre aber wahrscheinlich auch zu 100 anderen gegangen und hätte auch 100 andere Zeilen, Möglichkeiten gefunden oder zur Not hätte ich selber inseriert. Ich glaube, das entspricht auch wieder so ein bisschen meinem Leben, von immer wenn ich Grenzen sehe, dann fuchst mich das. Und das war eben bei Noah so, dass ich gemerkt habe, mir wird eine Grenze gesetzt, weil ich kann nicht entscheiden. Ich will gar nicht sagen, ob Förderschulen besser, schlechter sind. Ich möchte gar nicht urteilen über Schulen, die es gibt. Aber was ich schwierig finde, ist, wenn man noch nicht mal die Möglichkeit hat. Das heißt, es wurde von vornherein gesagt, mit einer Behinderung darf man nicht in eine Regelschule. Inzwischen löst sich das Ganze ja Gott sei Dank auf und ne, es ist gerade eine Zeit, die diese Grenzen auflöst und wo man sogar das Recht hat, sein Kind in der Regelschule anzumelden. Mhm. Das war vor 5 Jahren aber nicht so und ich hatte einfach das Gefühl, da muss man was tun und gerade in der weiterführenden Schule ist nach wie vor die Möglichkeit, sein Kind anzumelden.
Es wird immer schwerer. Immer Grundschule schwerer. Geht manchmal schon, aber weiterführende Schule, es wird immer schwerer, weil immer stärker in Deutschland selektioniert wird. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, also zur Eröffnung oder zur Feier ist dann die Ministerin gekommen und also mein Pubertierender würde sagen, er wird aber hart gefeiert, diese Schule. Was hat diese Schule, dass sie so unterstützt wird, dass es sie nach 3 Jahren gibt? Denn das ist wirklich schwer in Deutschland eine Schule zu gründen, das ist nicht wie ein Verein gründen.
Also ich glaube auch da hatte oder war das Glück mit uns, dass es so ein Moment war, wo alle eigentlich erstmal sehr positiv eingestellt waren, sowohl die rot-grüne Regierung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Inklusion voranzutreiben und auch die Haltung, dass im Grunde genommen den Bürgerinnen und Bürgern, um die es geht, Entscheidungen zugetraut wird. Also nach dem Motto, was wollt ihr denn eigentlich in einem eurem Stadtbezirk, in eurem Stadtviertel. Es macht ja auch Sinn, dass man eigentlich die Schulen baut, die gewünscht sind oder Schulen gründet, die gewünscht sind. Und ich glaube, da waren wir sehr überzeugend in unserer Fußarbeit, weil inzwischen konnten wir nach 3 Jahren auf einen ziemlich guten auf einen Rückhalt verweisen im Rodenkirchen, in diesem Stadtbezirk hier in Köln, wie viele Menschen sich freuen würden, wenn es diese Schule gibt, sowohl von den Zahlen her, die für uns gesprochen haben, weil immer ganz viele Schüler und Schülerinnen von der Gesamtschule abgewiesen werden mussten, die den Wunsch hatten, auf eine Gesamtschule zu gehen, als auch eben Kinder mit einem Handicap, die auch keinen Schulplatz gefunden haben. Also war politisch eigentlich auch der Wunsch, dass man uns fördert, grundsätzlich da und auch positiv.
Was trotzdem heißt denn, dass man, das glaube ich wirklich.
Das muss ich nochmal nachschieben.
Nein, ich habe schon mitbekommen, wie Menschen versucht haben, Schulen zu gründen und das ist wirklich, deswegen sage ich das ja, das ist eine große Leistung, wenn das gelingt. Wenn Sie sagen, deswegen sind wir gefördert worden, also auf der Homepage steht, dass man kein Schulgeld zahlen muss, dass es eine Schule für alle Kinder sein soll, dass es an Geld nicht scheitert, aber es ist ja auch eine private Schule. Private Schulen sind immer so organisiert, dass es einen nicht unerheblichen Prozentsatz gibt, der bei 8%, glaube ich, liegt, die Schule selber aufbringen muss. Und zwar 8% von allem, das ist mit Mieten und Räumen und Material und Personalkosten ja viel. Wenn man gleichzeitig sagt, hier muss aber keiner was zahlen. Wie geht das dann?
Also die Schule ist ja staatlich anerkannt, deswegen wird sie eben auch dazu 92 gefördert. Mhm. Das ist ja schon mal gut, weil es keine reine Privatschule ist. Wir haben uns dagegen entschieden, Schulgeld zu nehmen, weil wir gesagt haben, das widerspricht der Inklusion. Also wir haben gerade 3 Kinder, die aus dem Irak kommen. Die Familie hat gar kein Geld und die könnte ein Schulgeld gar nicht bezahlen. Das heißt, es wäre wieder sehr exklusiv zu sagen, okay, dann kommt ihr nicht an diese Schule. Wir setzen eigentlich auf das Solidaritätsprinzip, dass wir sagen, eine Schule kann sich nur gründen, wenn viele Menschen die tragen. beitragen, indem sie eben ehrenamtliche Arbeit leisten oder versuchen, Fördermitglieder zu rekrutieren, zu sagen, möchtest du Fördermitglied an meiner Schule werden, du unterstützt damit ein Kind. Wir versuchen natürlich irgendwie möglichst viele Spenden einzutreiben. Und es gibt auch immer wieder Eltern von Schülern und Schülerinnen, die eben sagen, okay, wir spenden dieser Schule monatlich mehr Geld und tragen damit ein anderes Kind durch den Unterricht. Also im Grunde genommen brauchen wir natürlich einen bestimmten Betrag im Monat pro Schüler und Schülerin, um diese Schule überhaupt in dieser Art aufrechtzuerhalten. Der liegt bei 160 Euro. Das ist auch kein Geheimnis. Aber wir würden nicht sagen, wenn du es nicht zahlen kannst, darfst du nicht kommen, sondern wir bitten um eine monatliche Spende und hoffen, dass das dann so aufgeht, dass alle Schüler finanziert werden können.
Geht es bis jetzt auf?
Das erste Jahr haben wir wirklich sehr gezittert und waren uns nicht sicher, ob wir nach einem Jahr wieder schließen mussten. Es geht auf, aber es bedeutet eine laufende Arbeit, weil wir immer darauf aus sind, wieder neue Fördermitglieder zu bekommen, neue Spenden, die dann nur für ein Jahr sind, die auslaufen von großen Firmen. Also wir kämpfen um eine permanente Unterstützung.
Im Domradio geht die Sendung Menschen mit Silke Schnee jetzt allmählich zu Ende, aber noch nicht ganz. Wir sind noch bei der Schule. Sie haben gesagt, oh, am Ende des ersten Jahres war das gar nicht klar, ob es sie weitergibt. Und wir müssen immer weiter beständig dafür sorgen, dass wir Fördermittel bekommen, damit es eine komplett inklusive Schule sein kann und eben auch Menschen, die kein Geld haben, ihre Kinder dahin schicken können. Wir haben ganz am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen, was eigentlich passieren muss, damit es in Deutschland wirklich Inklusion gibt. Und also meine Erfahrung ist, das ist ein ganz dickes Brett und eigentlich muss man mit jedem Einzelnen darüber reden.
Ja, oder man lebt es vor. Ich glaube, auch ganz wichtig ist, dass ich finde ja, wie gesagt, das strahlt auch ab. Ich glaube, wenn man selber eine Haltung hat, was Inklusion für einen selbst bedeutet, dann zieht das Kreise wie ein Steinchen, was man ins Wasser wirft. Und ich glaube, das stimmt schon, das ist eine 1:1 Geschichte. Aber ich glaube, je mehr diese Haltung leben, je mehr man als Kommunikator auch weitergibt, je weitere Kreise zieht das auch. Und das wird lange dauern. Ich finde, das ist ein Nordstern und Inklusion ist erstmal nur ein Wort und eine Richtung, die in den Alltag zu integrieren, das dauert mit Sicherheit noch lange, lange. Aber ich finde, wenn man auf dem Weg ist und anfängt, dann ist ja auch jeder Schritt in die Richtung schon ein positives Signal. Und da sollte man jetzt einfach mal zügig voranschreiten. Und ja, ich hoffe, dass ich das ein bisschen vorlebe.
Und da ist es dann auch tatsächlich wichtig, man gibt ja immer dann Geld für etwas aus, wenn es einem etwas wert ist. Das gilt für Gesellschaften auch. Also ich glaube, dass das gar nicht funktionieren wird, dass man Inklusion überall propagiert, aber nicht mehr Geld in die Hand nimmt. Ich glaube nicht, dass das gehen wird. Das heißt, irgendwie muss es uns gelingen, klarzumachen, dass es wirklich etwas, wovon wir alle profitieren werden. Mhm. Und nicht nur böse, die paar Behinderten, die davon profitieren, so ist es ja nicht. Inklusion ist ja, wenn es funktioniert, etwas, von dem alle profitieren, oder?
Ja, also Inklusion bedeutet ja wirklich nur, dass wir gemeinsam eine Gesellschaft bilden, die auf Wert schätzt, was jemand mitbringt. Und jeder bringt einen Wert mit in die Gesellschaft und jeder ist insofern wichtig für die Gesellschaft, sonst kann die nicht funktionieren. Und es geht ja nur darum, diesen Blick darauf zu richten und zu sagen, das fördern wir, deinen Wert fördern wir. Und das bedeutet eben, dass man da bei Bildung jetzt wirklich ein bisschen Geld in die Hand nehmen müsste und gucken müsste, dass sich eben Städten bilden, wo man genau diese Werte auch lernt zu schätzen, weil das sind Schulen eben, dass wir miteinander lernen umzugehen, dass wir uns anschauen und nicht auf Defizite gucken, höher, schneller, weiter, sondern darauf gucken, was gibst du mir, was kann ich dir geben? Das ist einfach eine Haltung. Und die ist für eine kommende Gesellschaft enorm wichtig, weil sonst werden wir, glaube ich, viele Probleme kriegen und an anderen Stellen Geld ausgeben mit Burnout oder ich bin nicht wertgeschätzt, ich bin nicht gewünscht, nicht gewollt, mit vielen Problemen, die wir dann haben werden.
Also lieber jetzt hinlangen und was tun. Als Noah auf die Welt kam, haben sie gesagt, da war das schon so, dass mein Gottvertrauen erstmal erschüttert war, dieses Gefühl von, ich bin ein Glückskind und die Welt steht mir offen, ich muss sie nur erobern. War das dann so, dass sie das nicht alles bestimmen konnten, was passiert? Und sie haben sich das aber zurückerobert. Hat die Schule eine Rolle dabei gespielt? Dann da erobern sie die Welt ja wieder.
Ja, die Schule hat eine entscheidende Rolle gespielt und ich glaube, mich hat dann der Satz auch geprägt, entscheidend ist nicht das Schicksal, sondern der Umgang damit. Und ich habe festgestellt, dass ich einfach, wenn ich das so annehme, was mir in meinem Leben passiert, trotzdem ja nicht die Hände mir gebunden sind, sondern nicht ganz viel damit machen kann und damit umgehen kann und mir wieder Wege schaffen kann, das positiv auszurichten. Und das fand ich entscheidend. Also ich bin nicht in der defensiven Haltung damit, sondern ich kann das ummünzen und da ganz viel Energie draus ziehen und es in eine Richtung bewegen, in die ich finde, dass es gehört. Und das macht einen sehr zufrieden.
Was ist Ihr Wunsch an die Menschen, die jetzt zuhören, wenn es um Inklusion geht? Was ist der nächste Schritt, den wir einfach gehen sollten als Gesellschaft?
Offenheit. Ich finde, ganz wichtig wäre, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und vielleicht auch mal bereit zu sein, sich auf Dinge einzulassen, zu denen man bisher keinen Bezug hatte. Ich glaube, das ist so. Also, dass man versucht, einen Menschen zu sehen, dass wir uns gegenseitig sehen, dass wir uns angucken, miteinander sprechen und Werte in uns erkennen, die wir nicht so auf dem Schirm hatten.
Silke Schnee, Sie sind heute gekommen, dass wir Sie angucken konnten und mit Ihnen sprechen konnten. Und Sie gehen einfach voraus auf diesem Weg mit der Inklusion und ich wünsche Ihnen, dass das gelingt, dass Sie nicht jedes Jahr bangen müssen und dass Sie sicher sein können, dass Ihre drei Kinder, wenn sie denn auf diese Schule gehen wollen, da in ganz in Ruhe genau den Abschluss machen können, den sie wollen, weil alles, was man für alle Kinder macht, darf ja gerne auch für die eigenen Kinder gelten.
Das stimmt. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat großen Spaß gemacht. Und falls einer nochmal in eine Lesung kommen will von meinem Buch, weil das ist immer sehr schön.
Im März?
Im März, 20. März, Lit Kit Cologne im Kölner Künstlertheater. Da werde ich aus meinem Buch lesen.
Aus dem ersten, aus dem zweiten?
Aus dem zweiten, die Schulpiraten.
Ja, aus den
und gerne
Schulpiraten.
Können wir dann auch noch diskutieren, wenn es da
kann man gerne über das inklusive Schulschiff der Schulpiraten diskutieren.
Genau.
Danke Ihnen, dass Sie da waren. Danke allen, die zugehört haben. Und wenn ich einen Wunsch haben darf, dann den, dass das wirklich wichtig ist, dass wir unsere Kinder so groß werden lassen, dass sie nachher auch all das, was sie bewältigen sollen, bewältigen können. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.